herzlich willkommen zu den Programmierbaren News 1421. Die volle Mannschaft ist an Bord. Jojo, Fabi, Sebi und Dennis, das bin ich. Wir begrüßen uns recht herzlich. Und natürlich euch auch. Und reden heute über ein neues TypeScript-Update, ein Tailwind-CSS-Update, den Datenleck von Facebook und eine Gerichtsentscheidung, wo es zwischen Oracle und Google hin und her geht. Wie geht's euch?
Gut geht's uns, Dennis.
Was haltet ihr davon, dass es schneit draußen?
Verrückt. Ich
sagte, 1. April, der macht, was er will.
Ja, vor allem, wenn du gerade irgendwie hier alle Sachen eingesät hast und dich gerade darüber gefreut, dass die ersten Knospen sprießen in deinem Garten und dann feststellen musst, okay, es wird einfach viel zu kalt.
Hast du nicht noch Rollrasen hier gelegt oder so?
Ja, Rollrasen, der sieht doch gut aus, aber alles andere, da mache ich mir ein bisschen Sorgen drum. Ja, vor allem, es war eben wirklich schönster Sonnenschein und dann ein paar Minuten später schneit schon wieder.
Bisschen wechselhaft. Mhm. Das heißt, Jojo, überlässt du deiner Frau das oder bist du auch jetzt voll Gärtner?
Ich bin voll Gärtner. Das ist total gut so als Ausgleich, wenn man sonst eher mit dem Kopf arbeitet und dann wirklich mal mit den Händen in der Erde zu wühlen, sich zu erden. Es macht riesig Spaß.
Und machst du das auf Anweisung oder liest du selbst, was gut für die Pflanzen ist?
Ich habe zwei Schwiegermütter, die sehr erfahren sind und die stehen die ganze Zeit neben mir und sagen mir, was ich zu tun habe. Das ist auch ein bisschen nervig, kann man sagen.
Okay, aber die hören vielleicht unsere
Podcast. Nein, also ich bin auch so, dass ich mich da wirklich belese. Aber natürlich, wir haben den Garten jetzt erst irgendwie 2 Wochen. Das heißt, dann ist dann noch so am Anfang und wird auch viele Fehler machen, glaube ich, so im ersten Jahr.
Und warum hast du zwei Schwiegermütter? Hast du zwei Frauen oder hat deine Frau zwei?
Nein, natürlich nicht.
Also, okay, dann haben wir das auch geklärt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann noch weitergegeben die Frage, weil ich befinde mich in einer ähnlichen Phase. Ich meine, ich will das bei uns nicht Garten bezeichnen, sondern eher als kleinen Innenhof. Aber trotzdem gibt es einiges an Grünzeug, was man jetzt pflegen muss und neu einpflanzen muss und sowas. Von daher gibt es diese Gedanken bei mir auch. Fabi, ist das bei dir auch so oder bist du noch nur Steineinfahrt und bist noch nicht in die grünen...
Ja, ich bin Steineinfahrt und Rasen, obwohl ich beim Rasen, ich habe einen begeisterten Onkel, was Rasen angeht, der sagt mir einfach, was ich tun muss. So, jetzt musst du düngen, jetzt musst du so lange deine Bewässerungsanlage einstellen. Also mir fehlt der grüne Daumen. Ich habe aber mittlerweile Begeisterung dafür gefunden, wenn etwas blüht. Ich habe das vorher nicht verstanden. Meine Freundin hat immer gesagt, guck mal hier, wie schön die Blumen blühen und hier, da haben wir da wieder was Neues. Und ich dachte immer so, ja... Ja, schön. Ich fand immer, es sah gut aus, aber ich konnte mich dafür nicht begeistern. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ich habe Begeisterung gefunden, aber mir fehlt noch der grüne Daumen und auch noch die Muße. Mal schauen.
Ich glaube wirklich, dass das mit dem Alter zu tun hat. Ich fand das immer furchtbar, also wirklich furchtbar, wenn meine Eltern irgendwie gesagt haben...
Das erklärt, warum es bei mir noch nicht angekommen ist.
Wenn du im Frühling irgendwie rausgekommen bist. Und mittlerweile fällt mir das alles auf. Du guckst den Strauch an und siehst, wie viele Knospen da dran sind und wie das auf einmal überall Blätter rauskommen.
Ja,
und
man fragt sich, stimmt.
Ist das ein Wunder der Natur? Ist das nicht schön?
Ich glaube, du hast immer noch einen anderen Bezug dazu und weißt das vielleicht auch mehr zu schätzen. Also, ja.
Großvatis Plauderrunde.
Ich glaube auch.
Ja, das waren die News der Woche.
Ja, so. Sebi, damit du auch mal zu Wort kommst. TypeScript 4.3.
TypeScript 4.3 als Beta ist jetzt raus und hat 3 coole Features vor Kopack gebracht. Zum einen kann man bei Gettern und Settern, die ja normalerweise den gleichen Typ immer zurückgeben von einer Property, kann man dem Setter sagen, dass er 2 verschiedene Typen akzeptieren kann, so dass man beim Setzen von einem Wert, zum Beispiel von einer Zahl, auch einen String akzeptieren kann. Und dann wird der String halt genommen, dann wandelt man dann intern eben um in eine Number und der Getter dagegen returnt immer nur einen Typen, in dem Fall eine Number. So ist man ein bisschen flexibler bei Settern. Ansonsten, was jetzt neu hinzugekommen ist, was ganz schön hip ist, ist ein Override-Keyword, so dass man sagen kann, hier, dass ich habe eine Subclass und ich überschreibe jetzt von meiner Superklasse diese Methode, damit der TypeScript-Compiler für den Fall, dass ich in der Superclass was umbenenne, mir auf die Finger haut, wenn ich versuche, eine Methode zu überschreiben, die es aber gar nicht mehr gibt.
Also es hat vorher schon funktioniert letztendlich von der Vererbung, aber durch dieses Override-Keyword ist es einfach für den Compiler dann eindeutiger, dass du es wirklich dann auch durch die Klassenhierarchie...
Der haut dir jetzt auf die Finger, wenn es die Klasse in der Superclass nicht gibt.
Die Funktion.
Ja. Meine ich. Mhm. Ja. Das kennt man ja so aus irgendwie, weiß ich nicht, was, PHP? Oje.
Java.
Swift, das ist auch so, gell? Okay. Und ansonsten gibt es diese privaten Properties, die ich mit Raute jeder Klasse hinzufügen kann, so dass ich von außen nicht drauf zugreifen kann. Das hat TypeScript 4.3 jetzt auch auf Methoden und statische Properties und statische Methoden erweitert.
Warum haben Sie sich dafür die Raute entschieden? Eigentlich war doch immer dieser Underscore irgendwie so etabliert, was man auch der Dart-Welt kennt. Irgendwie, das kennt man vielleicht irgendwie vor 10 Jahren, gab es das irgendwie in JavaScript, aber jetzt ist es die Raute, okay, wusste ich noch gar nicht.
Das mit dem Raute, ich habe noch nie wirklich eingesetzt, ist dann private at runtime. Mhm. Also das ist der Unterschied zu dem private Keyword. Private kann ich trotzdem aufrufen, wenn es dann irgendwie später zu JavaScript compiled wird, und Raute nicht.
Genau, das private Keyword ist nur von TypeScript und kommt dann raus im Kompilat. Und das Raute-Ding ist ja tatsächlich in der Sprache drin. Mhm. Das heißt, wenn du das in TypeScript verwendest, die Raute, dann kann er auch nur bis zu einer gewissen JavaScript-Version runterbabeln, weil wenn er noch weiter babbelt, dann gibt's das halt nicht mehr und dann kann das nicht sicherstellen, dass es wirklich private ist.
Okay.
Ja, soweit. Also diese drei Features sind oder kommen in TypeScript 4.3 dann.
Cool. Danke dir, Sebi. Dann kann ich kurz was erzählen. Und zwar gab es eine Gerichtsentscheidung vor dem Supreme Court in den USA, also das oberste Gericht, das es dort gibt. Und zwar hat dort Google gewonnen gegen Oracle. Das ist tatsächlich ein Gerichtsprozess, der sich jetzt schon seit fast 10 Jahren gezogen hat, wo in vorherigen Instanzen Oracle gewonnen hatte und das aber angefochten hat, das erste Ergebnis, und jetzt am Ende final gewonnen hat. Neben dem Fakt, dass es um mehrere Milliarden Dollar, also ungefähr 9 Milliarden Dollar ging, die da Entschädigungen hätten gezahlt werden müssen, ist es tatsächlich auch so ein wegweisendes Urteil, was so die Sicherung irgendwie oder ja, was Schnittstellen im Code angeht und wie viel man davon irgendwie copyright-mäßig schützen kann. Grundsätzlich ging es darum, dass Google ganz am Anfang, als sie Android in der ersten Version entwickelt haben, haben die praktisch APIs nachgeschrieben und circa 11.000 Zeilen Code kopiert von einem anderen Open-Source-Projekt, was praktisch diese API-Schnittstellen extrahiert hatte und selbst geschrieben hat, weil Java, wie es damals gemanagt war vom License-Modell, das nicht Open-Source angeboten hat, und Google und damals noch Sun konnten sich nicht irgendwie einigen auf eine Lizenzierung, weil Sun Angst hatte, dass Google dann irgendwas anderes vorhat mit Java und da praktisch eine eigene Fork draus macht und da irgendwas ihr eigenes dann später mit vorhat. Deswegen ist das dann schiefgegangen. Google ist dann den anderen Weg gegangen und darüber ist dann später dieser Streit entstanden, ob das jetzt in Ordnung war, dass sie das damals benutzt haben oder nicht.
Hä? Was war jetzt der Streit?
Der Streit, die haben damals Schnittstellen von Java benutzt für Android.
Also wie Android, wie sozusagen Java modelliert war.
Das darf man nicht.
Denn das durfte man damals wohl nach dem damaligen Lizenzmodell nicht. Ich glaube, es ja einfach so, der Ansatz war, als man Android entwickelt hat, eben, sag mal, den Entwicklern, und damals war natürlich Java auch, oder ist auch natürlich immer noch sehr etabliert, eben ein ähnliches Programmiermodell, ähnliche Programmierschnittstellen zu bieten, wie das, was sie gewohnt sind, haben sie sich halt eben überlegt, eben diese API, die eigentlich Java bietet, eben auf Android zu portieren und dort letztendlich als Entwicklungsbasis dann anzubieten den Entwicklern. Das war immer so der Streitpunkt, dass eben da eben Sun damals und dann Oracle später eben gesagt hat, hey, das hättet ihr nicht machen dürfen. Ihr habt da letztendlich eine Schnittstelle, die wir definiert haben, einfach zweckentfremdet. Ja, und der oberste Gerichtshof hat ja so ein bisschen so entschieden, gesagt, ja, das ist natürlich jetzt auch, sag mal, sie haben eigentlich, sag mal, der Kreativität da positiven Aspekt getan und haben das letztendlich erlaubt, dass man solche Schnittstellen in Zukunft dann vielleicht nicht so stark eben abgrenzen kann, gerade wenn sie dann später halt auch wirklich öffentlich verfügbar sind oder wie es halt natürlich auch bei Java ist, eben ein Open-Source-Projekt dann eigentlich zugrunde liegen.
Ja, interessant, wenn am Bundesgerichtshof dann irgendwie sowas entschieden werden muss oder obersten Gerichtshof sowas entschieden werden muss. Mich mal interessieren, was die so als Grundlage bekommen, um darüber zu entscheiden. Ich meine, das ist ja schon jetzt hier, das ist schon der Sebi hat ja mal kurz hergefragt und beschäftigt sich tagtäglich mit Entwicklungsthemen. Ich glaube, als Richter hast du jetzt bisher wenig Android entwickelt. Das ist auf jeden Fall interessant, wie dann da die Entscheidungsfindung passiert.
Das ist schon richtig, ja, weil es eigentlich ja völlig fremd ist. Na gut, aber dann haben sie wahrscheinlich die richtigen Leute, die das zuarbeiten und darstellen und du dann eher entscheiden kannst, halt auf einer oberen Ebene,
ja,
was das bedeutet.
Was ich dem Zuge natürlich auch ganz witzig fand, dass dann auch Google im gleichen Atemzug eigentlich angekündigt hat, dass sie auch ihre Finanzsoftware eben nicht mehr von Oracle beziehen werden, sondern dort zu SAP wechseln.
Ich habe im gleichen Atemzug gemacht.
Oder ich glaube, irgendwie kurz später, also es ist eigentlich das Gerichtsurteil gefallen und kurz danach haben sie dann announced, dass sie eben dort auch ihren Anbieter wechseln. Und eigentlich hat sich
wo ist da genau der Zusammenhang, so von wegen, haha, und jetzt setzen wir noch einen drauf? Oder, ich meine, die hatten ja vorher keine Abhängigkeiten dann, oder?
Warum sich vorher noch nicht gelöst haben, das ist eine gute Frage. Sie hätten sich natürlich vorher schon dazu entscheiden können. Also sie gelten ja so ein bisschen als Streithähne letztendlich da, Google und Oracle, dass sie sich bei einigen Fragen ja schon so ein bisschen in die Quere gekommen sind. Das war natürlich so der große Zwist, der zwischen beiden bestand.
Vielleicht hätten sie es nicht leisten können, wenn sie 9 Milliarden Dollar zahlen müssen, dass sie dann zu SAP wechseln.
Jetzt haben sie das.
Die SAP-Aktie ist dann aufhin um 4% gestiegen.
Okay.
Das ist noch jemand interessiert. Ist Oracle noch die zweitgrößte?
Ist auch vielleicht sowas im Alter, wenn man nicht in Gärten geht, dann geht man vielleicht ein bisschen mehr in die Finanzrichtung.
So wie du. Willst du mich jetzt alt
machen? Du hast dich eben rausgeredet, dass du noch so ein Jungspund bist, weil ich noch keine Freude für Knospen entwickelt hast.
Vielleicht hängt es davon ab, ob man im Alter Geld zum Spielen hat. Wenn du Geld zum Spielen hast, gehst du in die Finanzrichtung und sonst gehst du in den Garten.
Genau. Gerade beim jetzigen Markt noch rein einzusteigen.
Ja. Gut, Fabi, Tailwind CSS.
Genau, unser liebstes Kind, Tailwind CSS, über das wir uns unterhalten, hat mal wieder eine neue Version rausgebracht. Der erste Release nach dem großen Wurf 2.0 kommt jetzt, Trommelwirbel 2.1, wer hätte es gedacht. Und da sind ein paar Sachen dabei, wovon eine eigentlich besonders interessant ist. Vielleicht erstmal die weniger interessanten Sachen. Also es gibt halt jetzt ein paar mehr Utilities, dreht sich alles rund um CSS-Filter. Also es gibt jetzt alle möglichen CSS-Filter wie Blur, Brightness, Contrast. Das Ganze dann auch für Backdrops. Also es gibt Backdrops-Filter und Blend-Modes, also Normal, Multiply und so weiter. Das sind eigentlich die Utility-Classes, aber das Interessante an dem 2.1 Release ist eigentlich, dass sie die JIT-Engine jetzt Teil von Tailwind ist. JIT steht für Just in Time. Und als ich das gelesen habe, die Release Notes, stand da bla bla bla, Version 2.1 moves the new JIT Engine into the core Tailwind CSS package. This means if you were previously using the separate package, you can now remove this separate package. Dann dachte ich schon so, okay, scheint ja irgendwas, was dann lange Zeit irgendwie nebenbei gelaufen ist, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dieses JIT Package und so. Und hab dann mal kurz reingeschaut. Also man merkt, dass bei Tailwind alles ein bisschen schneller geht. In diesem JIT Package war der erste Commit am 28. Februar diesen Jahres. Der erste Release war vor 12 Tagen und jetzt ist es Teil des Cores und in den Release Notes, also das Release steht schon sowas wie, wenn ihr die ganze Zeit das separate Package genutzt habt, was seit 12 Tagen einen ersten Release gab, dann ist es jetzt endlich da im Core Package. Also die Release-Zyklen sind auf jeden Fall schon sehr interessant. Dann habe ich mich nicht mehr gewundert, dass es an mir vorbeigegangen ist. Aber featuremäßig ist das echt ganz cool. Und zwar ist es ja so, dass Tailwind ist ja unsere CSS-Utility-Framework, was ganz viele CSS-Klassen mitbringt, die mir zum Großteil obsolet machen, überhaupt eigenes CSS schreiben zu können, sondern ich kann diese Utility-Classes benutzen. Und dafür bedarf es aber derzeit in Tailwind ein bisschen Konfiguration. Also es gibt einige Utilities, die mit Varianten zusammen out of the box kommen. Andere Varianten, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, eine Background Color in einem Active State verändern will, dann muss ich in der Konfiguration extra sagen, okay, Background Color soll auch die Variante Active haben, sodass ich die verändern kann. Also diese CSS-Klassen, die im Hintergrund generiert werden, kommen ein paar out of the box mit. Ein paar muss ich über die Config konfigurieren und später wird dann, wenn ich ein Production-Build mache, wird das CSS gepurged. Das heißt, es wird sich angeschaut, was nutze ich in meinen ganzen Files und es wird das rausgeworfen, was ich nicht brauche. Das hat zwei Probleme. Einerseits, ich muss es konfigurieren und andererseits im Production passieren dann auch manchmal so ein paar Dinge, dass irgendwas gepurged wird, was ich vorher gar nicht dachte, wenn ich es nicht richtig konfiguriert habe. Also bin ich auch schon mal auf die Nase mitgefallen. Und dieses Just-in-Time macht im Endeffekt, erzeugt das CSS, wie es der Name sagt, die ganze Zeit just in time. Also es hat, wenn du irgendwie einen Webpack-Development-Server hast und dieses JIT-Plugin nutzt, was jetzt Teil von Tailwind Core ist, dann gibt es dann File-Watcher, der die ganze Zeit schaut, was für Classes nutzt du und die ganze Zeit purged und wegwirft, was du nicht brauchst. Das heißt, es wird während dem Development-Cycle die ganze Zeit gemacht, während du deine Files veränderst und in Production wird dann einfach nur genau das Gleiche gemacht, wie es in Development auch gemacht wird. Das heißt, es hat erstmal den Vorteil, dieses Purgen passiert nicht erst im Production, sondern es passiert halt auch schon während meines Development-Cycles. Das ist sozusagen der eine Vorteil, aber der größere ist, dass ich diese ganzen Varianten und so weiter gar nicht mehr konfigurieren muss, denn es geht erstmal out of the box alles, weil der sozusagen immer geschaut wird, was nutzt du, und dieser Just-in-Time-Compiler fügt einfach das hinzu, was du benötigst. Das heißt, du musst diese Varianten nicht mehr konfigurieren. Dazu gibt's alle möglichen Kombinationen, also viel spezifischere Kombinationen, wenn du irgendwas nur im Dark Mode, wenn es gehovert ist und so weiter. Also man kann das so weit verschachteln, diese Utility Class mit ihren Varianten, wie du möchtest, also Utility Class mit Varianten so weit verketten, wie du möchtest und musst dafür kein eigenes CSS mehr schreiben oder es halt konfigurieren. Und was auch ganz cool ist, es gibt ja so ja so zum Beispiel gibt ja Standards für zum Beispiel Spacing oder sowas, wenn du es in, keine Ahnung, kannst du in Pixel angeben, aber da gibt's halt zum Beispiel vorgefertigte Utility Class, die dir sagen, das sind die Größen, die du nutzen kannst, wenn die 8, 16, 24, je nachdem, in was du es angibst. Und mit diesem JIT-Compiler kannst du jegliche Zahl dort angeben, wenn du sie in eckigen Klammern schreibst. Das heißt, wenn du willst, dass etwas 731 Pixel entfernt ist bei einem Margin Top, dann schreibst du halt MT minus und dann in eckigen Klammern 732 Pixel und dann erzeugt er dir automatisch daraus eine Utility-Klasse, die du einfach nutzen kannst und musst es nicht mehr entweder konfigurieren oder dir halt eigenes CSS schreiben, was auf jeden Fall ganz cool ist so.
Das ist super cool, Fabian, ja. Super cool. Und dann schreibe ich aber trotzdem jedes Mal 741.
Genau, ja, wenn das etwas ist, was, ja.
Der fasst das dann nur zusammen. So.
Genau, wird dann okay. Im Hintergrund wird eine Klasse erzeugt, die dann einfach an den Stellen benutzt wird, aber ja.
Cool. Ja, dann updaten wir doch mal.
Dann los.
Juhu.
Es gab noch irgendwie unten einen Teil, also sie schreiben, es sollte eigentlich komplett kompatibel sein mit dem, wie es bisher lief. Irgendwie zwei Punkte, die habe ich mir nicht genau angeschaut, kann beim Upgrade vielleicht schief gehen, aber sie sagen, eigentlich sollte es direkt funktionieren.
Ich meine, es ist ja schon battle-tested 12 Tage
lang. Ja, eben. Also ich meine, seit vor 12 Tagen der erste Release wirklich, der hat jetzt schon einen Monat dran gearbeitet, der Adam. Also es wird funktionieren, das verstehe ich.
Das klingt schon so, als ob das auf jeden Fall ein größerer Release war. Da finden einige coole Sachen reinkommen. Auch sagen wir, was du vorher erwähnt hast mit den CSS-Filtern, dass die jetzt komplett eben als Utility-Klassen angeben und kombinieren kann und der das alles eben dann zusammenbaut und so.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch schon super cool. Aber es ist lustig, dass es halt hinter dem JIT-Compiler so ein bisschen dann...
Ja.
Das ist auf jeden Fall das interessanteste Feature, finde ich, im Release. Aber die Filter auch klasse. Also Tailwind wird immer besser, unser geliebtes Kind.
Cool. Und dann können wir noch über unsere Handydaten reden, die Facebook
verloren hat,
fleißig geleakt hat.
Genau, ich habe dieses Thema gepickt, weil ich nämlich selber betroffen bin. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es war auf einigen Seiten eben zu finden, dass es eigentlich schon im Jahre 2019, ich glaube im August war es eben da, ein größeres Datenleck bei Facebook gab, wo 533 Millionen Facebook-Nutzerdaten gescraped wurden. Und die waren lange Zeit, hat wohl derjenige, der sie gehackt hat, irgendwie versucht zu verkaufen. Das war irgendwie nicht so ganz erfolgreich. Dann hat er dafür einen Telegram-Bot gebaut, wo du dann, sag mal, Datenpakete für einzelne Länder dann für geringe Credits irgendwie dann, Telekom-Credits irgendwie erwerben konntest. Das wohl auch nicht so irgendwie wirklich lief, sodass er sie jetzt einfach sozusagen auf einer Hackerseite eben zum Download bereitgestellt hat. Und ich merke das, weil ich jetzt ständig hier Spam im SMS bekomme und auch meine Frau irgendwie Spam SMS bekommt. Und auch ihr E-Mail-Konto läuft irgendwie über seit irgendwie gefühlt jetzt 2 Tagen. Also das hat für uns auf jeden Fall merkliche Auswirkungen, weil es sind verschiedene Daten dort eben abgegriffen worden. Das sind zum einen halt eben nicht nur die E-Mail-Adressen, sondern wenn man eben auch seine Telefonnummer bei Facebook angegeben hat, dann ist auch diese Informationen eben in den Daten enthalten. Und das ist natürlich schon etwas, was auf jeden Fall genutzt wird, gerade für solche Phishing-Angriffe, dass dann irgendwie man eine SMS bekommt, ihr Paket ist irgendwo abholbereit und man geht dann auf die Seite, dann kriegt man Informationen, ihr Handy wurde gehackt, sie müssen die und die Software installieren, um das irgendwie wieder zu lösen. Und ich glaube schon, aber wenn das in diesen Massen natürlich diese Daten dann zur Verfügung stehen, dann gibt es auch einige, die darauf reinfallen werden. Und ja, hat eine negative Auswirkung. Ich habe mich damals lange darum gedrückt, irgendwie Facebook meine Telefonnummer zu geben. Habe irgendwie alle möglichen Ansätze versucht, wie ich ohne Telefonnummer einen Developer-Account einrichten kann. Habe es dann aber irgendwann entnervt aufgegeben und jetzt merke ich die Konsequenzen daraus, dass ich jetzt halt eben diese Spam-SMS bekomme. Genau, für Deutschland sind ungefähr 6 Millionen Datensätze betroffen. Und da hat sich ein Nutzer, ein Entwickler schon mal die Mühe gemacht und da letztendlich die Daten ausgewertet und hat dafür eine eigene Seite gebaut. Also falls ihr wissen wollt, ob ihr betroffen seid, könnt ihr, das Link verlinken wir am besten eben in den Shownotes, auf fbleakfreddygreve.com gehen und dort könnt ihr dann, sag mal, die URL von eurem Facebook-Profil hinterlegen und kriegt dann, wenn ihr betroffen seid, die letzten 5 Stellen eurer Handynummer angezeigt. Und ja, so könnt ihr mal überprüfen. Aber allejenigen, die mich bisher angesprochen haben, gesagt, hey, was ist da los? Ich kriege auf einmal diese ganzen SMS, die ich dort überprüft habe. Die waren alle eben dort mit in diesem Datenleck
Wir haben auch eben mal hier kurz einen Test gemacht. 3 von 4 von uns hat das betroffen.
Und wer hat alles SMS bekommen? Ich habe auch war betroffen und habe SMS bekommen. Dennis, du auch?
Nee, noch nicht.
Ja, nicht. Aber du bist betroffen.
Aber ich bin betroffen.
Na dann klick nicht auf die SMS, die dir sagt, du sollst dein DHL-Paket tracken.
Wieso, da gewinne ich doch irgendwas, oder?
Ja, nicht drauf klicken. Bestimmt. Ja.
Sehr viel Geld.
Vor allem das Lustige ist, wenn wir natürlich am Ostersonntag kommen, weißt du natürlich sicher, nein, heute ist bestimmt kein
wann
DHL.
Wann war der, wann wurde das gepublished, in die, also der Datensatz?
Am 3. April.
3. April, okay. Weil lustigerweise meine Schwester schon vor einer Zeit diese SMS, vor 2 Wochen oder sowas, diese SMS bekommen hat und drauf gedrückt hat. Aber sie waren, also das war vor dem 3. April. Aber gut, ich meine, die Datensätze, an die konnte man ja auch schon vorher rankommen. Ist jetzt die Frage, ob es erst seit dem 3., 4. überhaupt erst gebaut wurde, ob das vielleicht diejenigen waren, die sich auch vorher von diesem Bot mal ein paar Datensätze gekauft haben.
Ja,
ich meine. Oder ich meine, die SMS schicken, die machen das wahrscheinlich auch vorher schon und haben halt jetzt neue Handynummern, mit denen sie ihr System füttern können. Da stellst du jetzt auch nicht von heute auf morgen auf die Beine, dass du irgendwie 6 Millionen Leuten SMS schicken kannst.
Ich meine, es gab ja auch bei Facebook schon andere Sicherheitslücken, also gerade Cambridge Analytica, also da waren ja viele Daten so zugänglich. Aber ja, das zeigt natürlich immer wieder, dass man sehr vorsichtig sein sollte, wo man seine Handynummer gerade angibt und wie viele Daten abgefragt werden, gerade für eine Validierung von irgendwelchen Accounts. Manchmal
ist das so, Jojo?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie zunimmt, also dass man schon an vielen Stellen eben diese Information eingeben muss.
Ja, und jetzt hast du halt ein Spam-SMS bekommen.
Ja.
Und nu?
Ja, was kann man jetzt machen? Also wenn es einen natürlich zu sehr nervt, du als, glaube ich, normaler Benutzer oder vielleicht auch Entwickler bist da ein bisschen affiner und weißt damit umzugehen, aber viele andere Leute machen sich vielleicht weniger Gedanken darum oder laufen dann eher auch in die Gefahr.
Du meinst, dass sie dann auch hinten raus noch, dadurch, dass sie da draufklicken, irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sind? Mhm. Okay, das mag sein. Aber eigentlich wollte ich eine kontroverse Diskussion starten und sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Deine Handynummer ist doch gar nicht so viel wert.
Ja, das ist auch mal so der Punkt, wo ich auch überlegt habe, eigentlich kann man damit nicht viel anfangen, aber gerade bei sowas, ja, kann es natürlich dazu kommen. Oder es ist natürlich auch so, man kann sich natürlich leichter, je mehr Informationen du von jemand hast, desto leichter kannst du dich natürlich irgendwo bei Scheingeschäften oder so als derjenige ausgeben. Ich meine, du kannst dich natürlich jetzt nicht einfach irgendwie in die Verbindung irgendwie einhacken. Ich weiß gar nicht, würde sowas gehen, dass man, wenn man eine Telefonnummer hat, dass man sagt, man kann diese Daten abgreifen? Nein.
Nee.
Würde ich erstmal verneinen.
Kannst du auch nicht einfach eine...
Das nicht, höchstens, wenn du irgendwo zur Verifizierung nur die Handynummer eingeben musst, ohne jetzt eine SMS zu empfangen, sondern praktisch das als Datensatz.
Aber ich meine, dann ist es ja auch ein schlechtes System, oder?
Genau. Also. Ich denke auch, also damit kann man eigentlich weiterkommen. Wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht der Sicherheitsexperte, gibt es da vielleicht auch andere. Also ich weiß nur, dass gerade in Sicherheitskreisen das sehr heiß diskutiert wurde und alle sich darüber kaputt gelacht haben. Wie kann man nur Facebook seine Daten geben, ist ja klar.
Wie viele Handynummern gibt es denn? Sind die nicht sowieso an die Grenzen gekommen in Deutschland und mussten deswegen neue Vorwahlen einbauen? Also ich meine, wenn du so einen Dienst betreibst, macht es nicht einfach Sinn, also gerade für so ein Spam, kannst du einfach jegliche Kombination ausprobieren, oder? Es wäre jetzt cool gewesen, wenn sie es personalisiert hätten, wenn sie dir schreiben würden, hallo Fabi, deine Sendung kommt an, weil das ist ja dann viel mehr credible, wenn du halt wirklich es auch verknüpfst und versuchst, die Leute zu verarschen. Haben sie nicht nachgedacht?
Ja, wenn deine These stimmt, dass du sie einfach ausprobieren kannst und dahin schicken kannst, ne? Die Handynummern.
Ja, nee, aber ich meine, also das ist das eine, dann hätten sie es auch vorher schon machen können und das andere ist, sie hätten es ein bisschen personalisierter dich zuspammen können jetzt.
Aber ich frage mich, ist es wirklich so, dass es personalisierter da so viel bringt? Weil ich würde so gern mal wissen, wie hoch die Success Rate ist, dass da so jemand draufklickt. Und ich glaube, die Leute, die da schon draufklicken, da reicht, glaube ich, schon fast dieses billige Ding. Also
ja, das glaube ich nämlich auch.
Kann sein.
Also ich habe so in meiner Verwandtschaft ein paar Leute, auf was die sich schon alles eingelassen haben, wo du denkst, das ist doch gesunder Menschenverstand, dass man da nicht drauf reagiert. Aber
ja, aber es ist schon, glaube ich, der gesunde Menschenverstand, wenn man was mit IT zu tun hat und so. Und ich bin auch immer wieder überrascht, bei was für E-Mails oder sowas mich Leute fragen, ob sie da draufklicken sollen.
Ja. Tatsächlich hatte auch einen Fall, wo unser Au-pair letzte Woche dann mir ganz panisch erzählt hat, sie glaubt, sie hat einen Fehler gemacht. Sie hat eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einer, die sie nicht kennt. Die hat Italienisch gesprochen, also sie spricht Spanisch, das heißt, es war schon mal eine andere Sprache, von jemandem, den sie nicht kennt, aber war in irgendeiner Au-pair-WhatsApp-Gruppe oder sowas drin. Sie hat gesagt, sie ist in einer blöden Situation und sie bräuchte einmal den Code, der ihr zugeschickt wird. Und dann hat sie einen Code von WhatsApp bekommen, wo explizit unten drunter steht, gibt diesen Code nie weiter. und sie wollte hilfsfrei sein und die Italienerin war anscheinend in einer Notsituation und dann hat sie den Code weitergeleitet an die Italienerin. Da habe ich gesagt, da waren schon so viele Sachen so komisch. Ne? Also erstens spricht die eine in einer fremden Sprache an, sagt dann, er ist in einer komischen Situation und braucht einen Code,
der ihr zugeschickt für dich
generiert.
Was war das für ein Code dann? Also weißt du das?
Das war tatsächlich, um dann die Handynummer zu verifizieren. Also damit wird dann praktisch ein WhatsApp-Konto übernommen. Ist in dem Fall jetzt tatsächlich dann nichts weiter passiert, weil sie rechtzeitig dann gedacht hat, okay, nee, ist dann doch komisch. Mhm. Aber tendenziell ist das der Versuch, dass dann in dein WhatsApp-Konto übernommen wird und dann, ja, da ist natürlich dann schon einiges drin, was interessant sein kann.
Mhm. Ja, genau, das sind die Beispiele, ne?
Ja. Alright, dann gehen wir mal in unsere Gärten.
Oder in unsere Investment-Portfolios.
Genau. Eine wunderschöne Woche. Bis bald. Am Freitag kommt unsere Folge über Open Haystack raus. Und sonst hören wir uns nächsten Mittwoch wieder bei den nächsten News. Macht's gut. Genießt die Zeit. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.